Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an.
Radio Berliner Morgenröte ist jetzt verbunden mit dem Rechtsanwalt Volker Löschner. Schönen guten Tag, Herr Löschner.
Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
Sie haben ja das Fachgebiet Medizin als Anwalt. Stimmt das?
Genau so ist das. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und vor allem auf Patientenseite tätig und somit schon seit 15 Jahren im Bereich der medizinischen Selbstbestimmung.
Ja, das heißt, wenn Sie von medizinischer Selbstbestimmung reden, dann werden Sie wahrscheinlich auch mit dem Thema der Impfpflicht auch konfrontiert gewesen sein in den letzten Jahren, ja?
Natürlich, also persönlich natürlich nicht, weil Anwälte mussten nicht impfen, die mussten nur Impfnachweise bringen, wenn sie ins Gericht gehen. Aber viele meiner Mandanten, zum Beispiel auch Zahnärzte und Ärzte, waren halt verpflichtet, sich und auch die Mitarbeiter zu impfen oder zumindest Nachweise vorzulegen, was viele nicht getan haben und auch nicht wollten.
Das war tatsächlich bei vielen so. Ist das Ihr Eindruck gewesen oder ist das jetzt nur so ein Eindruck von jemandem, also, der sowieso kritisch dem gegenüber ist und dann so ein Umfeld hat?
Das ist so ein bisschen die Spitze des Eisberges wahrscheinlich. Aber bei einem Anwalt sammeln sich natürlich auch insbesondere kritische Menschen, die ihre Rechte wahren wollen. Also ich fand den Anteil der kritischen Ärzte zumindest doch vorhanden. Ja?
Ja,
also
ja.
Jetzt sicher nicht überwiegend, aber es gab genug, die gesagt haben, okay, wir lassen uns darauf ein, mal zu warten, weil die Frist, also die Pflicht für Ärzte war ja auch begrenzt und ist ja dann auch praktisch wieder aufgehoben worden, bevor überhaupt jemand hätte das kontrollieren können. Also insofern konnte man durchaus melden und abwarten.
Jetzt bin ich auf Sie gestoßen, weil Sie jemanden vertreten, der wegen eines Impfschadens jetzt vor Gericht gezogen ist. Bevor wir darüber reden, würde mich aber interessieren, hatten Sie da mehrere Fälle schon vertreten,
ja,
von dieser Art?
Ja, habe ich auch mehrere Fälle, also etwa 20, mit denen ich vor Gericht bin.
Und das ist jetzt aber einer der ersten, mit denen Sie an die Öffentlichkeit gehen oder hatten Sie da vorher schon mal was veröffentlicht?
Also die Frage, an die Öffentlichkeit zu gehen, stellt sich normalerweise für einen Anwalt gar nicht, weil eine absolute Schweigepflicht vorhanden ist. Aber es gibt Momente, wo das, was verhandelt wird, so wichtig ist, dass also auch die Mandantin sagt, wir müssen damit an die Öffentlichkeit. Liegt zum Teil auch am Agieren der Gegenseite, wenn man merkt, dass, ich sage mal, eine andere Realität vorherrscht, die kritisch auch durch die Öffentlichkeit betrachtet werden muss.
Ja, also da haben wir es mal wieder mit einem Menschen zu tun, der sagt, okay, jetzt ist da eine Angelegenheit, die ist auch wichtiger als meine persönlichen Interessen, ne?
Genau, also ich kann sagen, wir waren in erster Instanz vor dem Landgericht Hof und da hat AstraZeneca behauptet, ihr Impfstoff würde unter gar keinen Umständen eine derartige Nebenwirkung, nämlich eine Darmvenenthrombose, verursachen. Meine Mandantin hat große Teile ihres Darms verloren und kann dadurch nicht mehr essen, ohne das Essen mit Medikamenten zu begleiten, damit sie praktisch ausscheiden kann. Und die Ausscheidungen sind praktisch so häufig, dass sie kaum arbeiten kann. Und nebenbei würde auch ein Darm das Kind miternähren, wenn es eine geplante Geburt gäbe und hier müsste das Kind extern ernährt werden. Die Mandantin ist 30 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt, als sie geimpft wurde und hat auch noch Kinderwunsch gehabt und hat diesen auch noch, ist gerade in einer Partnerschaft umgezogen. Und das sind halt alles sehr, sehr invasive Eindrücke. Natürlich ist auch der Körper verstümmelt. Und das Vertrauen in die Impfung natürlich auch verschwunden. Und zwischenzeitlich hat sich das Blatt gewendet. Also AstraZeneca hat erst in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Bamberg dann nach der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass das eine Nebenwirkung ist ihres Impfstoffes. Und somit ist die Kausalität also zwischen Impfung und Impfschaden, also auch zivilrechtlich unstreitig, öffentlich-rechtlich ist der Impfschaden meiner Mandantin auch anerkannt.
Öffentlich-rechtlich? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Also
genau.
Sie meinen beim Fernsehen oder?
Nee, das ist was anderes. Das ist, man kann praktisch auch eine Rente bekommen vom Staat.
Ach so, ja.
Und das beantragen. Und das wird dann durch einen Bescheid mitgeteilt und wir haben praktisch einen Bescheid über einen anerkannten Impfschaden.
Naja, dann ist doch alles wunderbar, oder? Also AstraZeneca hat es anerkannt. Wobei ich jetzt noch mal kurz eine Frage habe. Stand das vorher auf dem Beipackzettel in den möglichen Nebenwirkungen mit drin, was sie da hat?
Na, das ist praktisch der Hauptpunkt unseres Verfahrens. Meine Mandantin ist geimpft worden am 10.03.2021. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Hinweis auf Thrombosen mit Thrombozytopenie. Das heißt, auf das Risiko tödlicher Thrombosen wurde gar nicht hingewiesen, sondern in dem sogenannten Beipackzettel, aber der war nicht für Patienten, sondern es gab eine Fachinformation für Ärzte, tauchten Thrombosen nicht auf.
Ja, das ist ja seltsam, weil es ist doch vorher gesagt worden, dass das alles schon mal ausprobiert worden ist an Probanden. Wieso kommen dann da jetzt plötzlich ganz neue Nebenwirkungen, von denen vorher überhaupt noch nicht die Rede war? Wird das auch mal angesprochen?
Also das wird auch angesprochen. Das ist sozusagen einer der Gründe unseres Gesprächs. Mhm. Wir haben eine Auskunftsklage nach 84a Arzneimittelgesetz gemacht und die zwischenzeitlich am 8.04.24 gewonnen. Das heißt, AstraZeneca ist jetzt verpflichtet, uns alle Nebenwirkungen weltweit zu nennen, die sie erforscht haben. Also auch Studien und dazu offen zu legen. Und dann kann man eben auch mehr zur Wirkung und zum Umfang der Wirkung sagen. Aber man kann eben auch sagen, ob von Anfang an vielleicht ein Verdacht bestand, dass Thrombosen auftauchen und die Patienten darüber informiert werden mussten. AstraZeneca hat schon Verdachtsfälle offengelegt. Also sie behaupten 7 Verdachtsfälle bis zum 10.03.21 auf 24 Millionen Impfungen und sehen da keinen Grund darin, Patienten zu informieren. Wenn man aber weiß praktisch, wie es wirkt, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber Professor Greinacher aus Greifswald beschreibt im Grunde genommen eine Verklottung der Antikörper. Das bedeutet, es bildet sich eine Art Ball und eine plötzliche Verdickung des Blutes, was eben zu diesen zum Teil auch tödlichen Thrombosen führt. Und meine Mandantin ist in letzter Sekunde dem Tod von der Schippe gehopst. Das Ganze äußerte sich wie Bauchschmerzen. Und sie hat auch von der Hausärztin Buscopan mitbekommen. Aber als dann Blutungen auftraten. Schön,
Buscopan, wofür ist Buscopan überhaupt?
Für Bauchschmerzen.
Ach, für Bauchschmerzen.
Und, wenn man praktisch auch den Ärzten gesagt hätte, hört mal zu, bei Thrombosen müsst ihr auch mal schauen, ob da irgendwelche Symptome außerhalb des Impfbereiches, also des Oberarms auftreten, wäre das natürlich sehr hilfreich gewesen. Auch Petechien sind häufig aufgetreten im Zusammenhang mit Thrombosen.
Entschuldigung, was ist aufgetreten? Was ist das?
Sogenannte Petechien, das sind
das?
Rote, ich sag mal rote Flecken. Also es sind auch durch Blutungsstörungen der Haut, die so eine Art Vorbote sein können für eine Thrombozytopenie. Wobei eine Thrombozytopenie nicht immer auch eine Thrombose nach sich ziehen muss. Aber die Wirkungsweise ist hier vergleichbar einer sogenannten HIT-2-Reaktion beim Heparin. Auch beim Heparin, was man vereinfacht ausgedrückt zur Blutverdünnung gibt, kann es sein, dass das Blut lebensgefährlich verdeckt. Und und damit stirbt im Regelfall der Patient. Und diese Reaktion hätte also sofort aus unserer Sicht als tödlich erkannt werden müssen. Und die Patienten hätten auch gewarnt werden müssen.
Also auf dem Beipackzettel stand es nicht drauf. Aber
genau.
Als geimpft wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, waren trotzdem schon solche Fälle bekannt. Es waren aber nur so wenig, dass man sich gesagt hatte, das ist vernachlässigbar, das zu nennen.
Also das behauptet natürlich AstraZeneca, wir sehen das anders. Also auch ein Todesrisiko muss natürlich bei einem Verdacht benannt werden, weil anders ist eine Selbstbestimmung des Patienten gar nicht möglich. Insbesondere gab es hier nur eine bedingte Zulassung. Das heißt, dass eben auch die Forschung in Bezug auf den Impfstoff noch nicht also eine Langzeitfolgen abdeckt und auch vielleicht auch noch nicht das ganze Bild erfasst hat. Und aus juristischer Sicht und auch aus unserer Sicht hätten praktisch Patienten von vornherein auf schwere und unbekannte Nebenwirkungen hingewiesen werden müssen, vor allem auf Dauerfolgen. Aber bei dem Verdacht hätte man eben auch auf den Verdacht und auf die Anamnese für den Verdacht hinweisen müssen, damit praktisch der Arzt auch dieses Krankheitsbild gar nicht übersieht.
Und ja, der Patient normalerweise, Entschuldigung, wenn ich mal, normalerweise, wenn sowas auch noch eigentlich fast in der Erprobung ist, sollte man ja auch denken, es wird so ein bisschen um Rückmeldung gebeten. So, pass mal auf, Leute, wir haben zwar schon ein paar Leute getestet, aber wir wissen noch nicht alles ganz genau. Also gebt uns bitte Rückmeldungen und aber gut, das ist wahrscheinlich schon tausendfach diskutiert worden, ne? Ein Ist-Zustand vor der Impfung und dann nochmal einen Ist-Zustand nach der Impfung überprüfen, aber das ist ja gerade in Deutschland nicht so viel vorgekommen, oder?
Also insgesamt alles schwierig, weil viele haben natürlich auch diese Symptome gar nicht auf die Impfung zurückgeführt. Und zum anderen haben auch Ärzte fast 8 Stunden gebraucht, um dann ein Online-Formular auszufüllen, um Komplikationen zu melden. Und sie werden für diese Meldung nicht bezahlt. Also, also auch das Meldesystem will ich mal stark in Frage ziehen, ob das optimal gelaufen ist. Aber es muss auch 2021 offensichtlich gewesen sein, dass thromboembolische Ereignisse aufgetreten sind aufgrund der AstraZeneca-Impfung. Deshalb hat auch die ständige Impfkommission am 1.4.2021 die AstraZeneca-Impfung für Patienten unter 60 Jahren dann ausgesetzt.
Ja. unter 60 Jahren ausgesetzt. Ja, das ist schon mal eine krasse Ansage. Liebe Hinhörer, wenn euch Beiträge wie diese wichtig sind, könnt ihr dies gern durch eine wertschätzende Schenkung ausdrücken. Mit den freien Medien fördert ihr die freie Meinungsäußerung und somit eure eigene Freiheit. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Also das Besondere an diesem Fall, über den wir jetzt reden, ist, dass sie von der Schweigepflicht entbunden sind, würde ich mal sagen. Also, ne?
Das ist auch besonders, aber das ganz Besondere ist, dass wir praktisch die erste Auskunftsklage sind gegen einen Hersteller von Impfstoffen im Corona-Bereich und das Gericht praktisch damit die Tür geöffnet hat, auch für andere Fälle Auskunft zu erhalten.
Das müsste jetzt nochmal etwas genauer beschrieben werden. Was bedeutet jetzt auf Auskunftsklage? Ist das wirklich wahr? Das erste Mal in Deutschland, gehe ich jetzt mal davon aus, dass einer Auskunftsklage stattgegeben worden ist.
Also es gibt schon Auskunftsklagen, aber ja. gegen Hersteller von Corona-Impfungen sind wir tatsächlich die Erste.
In Deutschland?
In Deutschland, ja.
Und jetzt müssen wir noch mal wissen, was das genau bedeutet, Auskunftsklage, und warum das so schwer ist, so etwas durchzubekommen.
Also schwer ist immer ein sehr relativer Begriff. Man muss natürlich auch erstmal Klage einreichen. Dann muss man im Grunde genommen eine Kausalität nicht nachweisen, sondern man muss praktisch im Arzneimittelrecht nur eine Geeignetheit nachweisen, was völlig klar ist, weil wenn ich die Kausalität nachweisen könnte, dann müsste ich als Patient schlauer sein als der Hersteller.
Ja.
Und das ist kaum denkbar. Und vereinfacht ausgedrückt, da man nicht weiß, was in Coca-Cola drin ist, braucht man eine Möglichkeit, um an die Informationen zu kommen. Und ich führe den Prozess einmal in Bezug auf die Kennzeichnungspflichtverletzung, die wir eben dargestellt haben, aber auch auf eine Risiko-Nutzen-Unverhältnismäßigkeit des Impfstoffes, wo wir sagen, der Benefit für Patienten um die 30 ist nicht so groß gewesen, dass man zwingend hätte impfen müssen. Außerdem muss man beachten, dass wir ja gesunde Patienten impfen. Das heißt, wir haben jetzt nicht jemanden, der schon Krebs im Endstadium hat und ein ungetestetes Medikament bekommt zur Hilfe, sondern wir haben eine gesunde Person, die lediglich eine Prophylaxe bekommt. Und da ist dann das Risiko eines Todes aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Das Gericht hat gesagt in erster Instanz, nein, der Impfstoff sei zugelassen und deshalb sei automatisch die Verhältnismäßigkeit anzunehmen. Da haben wir dem Gericht gesagt, das sei also mit Verlaub Unsinn, weil 84 Arzneimittelgesetz ist eine Gefährdungshaftung. Das heißt, diese Haftung setzt nicht an einem Verschulden an, sondern an einem in den Verkehr bringen und an eine allgemeine Gesundheitsgefahr. Und die muss sozusagen unverhältnismäßig sein in Bezug auf die Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft.
Worauf bezieht sich jetzt die Auskunft, wenn ich nochmal zwischendurch fragen kann? Also welche Auskunft muss genau gegeben werden?
Also die Auskunft muss auf alle Nebenwirkungen gegeben werden. Auch auf also die Verdachtswirkungen hat AstraZeneca schon mitgebracht. Und die Wechselwirkungen wollten wir auch haben. Aber da hatten wir eine zu geringe Datenlage, sodass das Gericht gesagt hat, Wechselwirkungen bekommen wir nicht.
Also jetzt in zweiter Instanz, ja?
Nebenwirkungen. Na, diese Auskunftsklage kann man sowohl in erster Instanz als auch in zweiter Instanz geltend machen.
Naja, in der ersten Instanz ist ja alles abgewiesen worden, wenn ich das richtig verstanden hatte.
So ist das.
Und in der zweiten Instanz hat man denn etwas bekommen, ja? Da ist denn nicht alles abgewiesen worden. Nur das mit den Wechselwirkungen, das ist abgewiesen worden. Aber jetzt, sozusagen jetzt sämtliche Nebenwirkungen, die bekannt sind, bekannt gegeben werden müssen, aber ist das nicht selbstverständlich? Müssen die das nicht sowieso machen oder sind die ja gar nicht so verpflichtet?
Das ist charmant, das so zu fragen. Ich sehe das auch als selbstverständlich. Dass man das einklagen muss, ist schon ein Armutszeugnis und ein Zeichen dafür, dass irgendwas intransparent ist. Also normalerweise kann der Patient ja nur selbstbestimmt eine Entscheidung treffen, wenn er die Risiken und Nebenwirkungen kennt. Also jemand, der eine Durchblutungsstörung bereits hat, hat vielleicht auch ein höheres Risiko, noch eine zu erleiden. Und für den ist so eine Information auch eine ganz wichtige Sache. Und jemand, der schwanger werden will, hat auch ein höheres Risiko, ein Trauma zu erleiden und eine Thrombose zu bekommen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch andere Trigger zu vermeiden. Also, und auch andere Patienten, wie wir wissen, also AstraZeneca ist am 31.12.2021 vom Markt genommen worden, so dass es praktisch auch heute nicht mehr verabreicht wird in Deutschland. Aber die Patienten hatten eben auch kein Interesse, das zu nehmen, weil ihnen diese riesige Nebenwirkung zu groß erschien. Ja. Und ich finde das selbstverständlich, dass das mitgeteilt wird. Aber AstraZeneca meint, dass wir kein Recht darauf hätten. Und wir werden nun sehen, wie es weitergeht. Also es gibt praktisch zwei Möglichkeiten. Entweder AstraZeneca schickt praktisch die Informationen oder man müsste in irgendeiner Weise vollstrecken und dann, ich sag mal, Computer abholen lassen oder sowas. Aber das ist eher nicht wahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, dass Sie die Auskunft drüber geben oder was meinen Sie jetzt?
Ja, ich halte das für möglich, dass die Auskunft dann gegeben wird.
Ist das Ganze ein wichtiger Präzedenzfall, der auch andere Impfhersteller betreffen könnte?
Also davon gehe ich sicher aus. Also weil der Auskunftsanspruch richtet sich vor allem auf interne Informationen des Herstellers. Und auch die Kenntnis von Studien also der eigenen Testungen in Bezug auf die Nebenwirkungen ist natürlich sehr erheblich. Ja, also es kann ja sein, dass zum Beispiel Thrombosen gar nicht so umfangreich getestet worden sind. Und auch bezüglich der Testungen haben wir bisher von AstraZeneca nicht widersprochene Einlassungen gemacht, die sehr erheblich sind. Das bedeutet, wir haben vorgetragen, dass nur mit der Hälfte des Impfstoffes getestet worden ist und mit einer vollen Dosis am Schluss die Zulassung erfolgt ist. Das heißt, mit der vollen Dosis wurde nie getestet und aus unserer Sicht durfte damit auch keine Zulassung erfolgen. Dann hat jeder Proband Paracetamol bekommen, was aus unserer Sicht möglicherweise auch die Ergebnisse maskiert hat. Und schließlich haben wir noch vorgetragen, ach so, ja, Mensch, der wichtigste Punkt natürlich. Ach, das ist wirklich eine Sensation und aus meiner Sicht ein großer Skandal. Und zwar, es fehlte bei der Testung eine Placebo-Gruppe. In Deutschland dürfen nur Zulassungen erfolgen, wenn eine Testung mit einer Placebo-Gruppe erfolgt ist. Und bei AstraZeneca wurde mit einem anderen Impfstoff gegengetestet, sodass unter Umständen Risikoprofile gar nicht auffallen. Und da kann man als Patient schon mal ins Grübeln kommen, ob das eine ausreichende Testung ausmacht.
Naja, allerdings, was ich mich bei dieser ganzen Sache frage, ist da jetzt AstraZeneca eigentlich nur verantwortlich zu machen? Oder was ist denn mit der STIKO? Müssen die das nicht auch irgendwie durchlassen, so einen Impfstoff? Oder ist das gar nicht deren Job?
Also aus meiner Sicht müsste entsprechend auch gewarnt werden, ja, und da müsste auch dieses Risiko erkannt werden. Natürlich werden viele Ärzte auch sagen, sie haben es gut gemeint und deshalb versucht, das Risikoprofil abzuschwächen. Also das Hauptbeispiel ist ja Karl Lauterbach, der sogar gesagt hat, die Impfung ist nebenwirkungsfrei, was medizinisch für jeden Arzt erkennbar ein medizinischer Skandal ist, weil das ausgeschlossen ist.
Moment, die Impfung, ich muss da, Entschuldigung, ich muss da nochmal nachhaken. Er hat ja gesagt, die Impfung, aber es gab ja verschiedene. Welche hat er denn
Genau.
jetzt gemeint?
Das kann ich auch nicht sagen.
Ach
Also ich
so,
denke,
gut.
er hat vieles über einen Kamm geschert und hat aber versucht, die Risikoprofile klein zu halten. Und das ist auch mein Eindruck und der meiner Mandantin. Wenn man einen normalen Beipackzettel aufschlägt, wird man eigentlich erschlagen vor Schreck, weil man denkt, vielleicht würde man am Schluss sterben. Und es ist extrem auffällig, dass ausgerechnet bei der Impfung hier, also bei der Mandantin, Hautrötung an der Einstichstelle als Risiko benannt wird, ja, was jeder als Bagatelle empfinden würde. Und normalerweise würde man praktisch auch, gerade wenn es hier ungetestet ist, desto eben ausführlicher müsste juristisch gesehen auch die Warnung sein vor dem, was passieren kann. Und das macht hier das Verhalten ein bisschen unplausibel. AstraZeneca hat gesagt, sie können mir nicht helfen, wenn ich ihnen nicht glauben will.
Oha, ja, das
Ja, das ist
ohne Huch, mir hängen
ein
gerade die
bisschen
Kinnlade
schwierig.
runter. Ich hatte die fast gar nicht wieder
Ja,
hochgekriegt.
also ich kann selbst aus eigener Erfahrung sagen, dass ich jemanden kenne aus dem Beratergremium von Angela Merkel und der hat zum selben Zeitpunkt im März 21 mitgeteilt, dass über 2000 Verdachtsfälle vorlagen in diesem Beratungsgremium. Und das wird aus meiner Sicht auch den Ausschlag gegeben haben, dass man dann das für unverhältnismäßig fand, Menschen unter 60, die nur ein geringes Risiko haben, an Corona tödlich zu erkranken, dann ein erhebliches Risiko an Thrombosen aufzubauen.
Ja, also ich gehe mal davon aus, nehmen wir mal an jetzt diese Hautrötung an der Einstichstelle. Wenn da schon vorgewarnt ist, dann kann man da ja niemanden mehr drauf verklagen, oder gehe ich mal von aus. Das sind ja Unterschiede, ob jetzt Nebenwirkungen da genannt worden sind oder nicht, oder täusche ich mich da? Und dann kommt ja noch die Frage, ob es reicht, dass es auf dem Beipackzettel steht oder ob der Patient noch zusätzlich informiert werden muss. Wie sind da die Prioritäten?
Also juristisch ist das eigentlich völlig klar. Aus meiner Sicht ist das ein Skandal, dass es praktisch nur eine Fachinformation für Ärzte gab und keine Information für Patienten. Damals gab es so eine Art QR-Code, den Arzt einscannen konnte. Und der Patient hat praktisch keine detaillierten Informationen bekommen.
Aber dann ist das die Aufgabe des Arztes, diese Informationen, die er bekommen hat, weiterzugeben.
Genau. Natürlich ist es vor allem Aufgabe des Arztes, auch aufzuklären. Also der Patient muss natürlich auch über die Risiken informiert werden. Ich habe andere Fälle, wo ich also auch im Dreieck springe, weil das sind sogenannte Kreuzimpfungen, wo der Arzt gesagt hat, wir machen jetzt mal auf AstraZeneca noch moderner, dann ist das noch besser. Ja, und das ist natürlich eine falsche Art der Aufklärung, weil der Patient eigentlich hätte wissen müssen, übrigens, wir machen hier einen Mix, von dem wissen wir gar nichts, der ist nicht getestet. Wir haben keine Ahnung, wie es wirkt. Es kann sein, dass weder der volle Impfstatus für die erste Impfung noch für die zweite Impfung erreicht wird und damit auch überhaupt kein Benefit erreicht wird. Aber es kann auch sein, dass hier Nebenwirkungen entstehen, die wir noch nie getestet haben. Und das hat in der Praxis halt nie stattgefunden.
Ja, ja genau. Ich glaube, ich hatte mal mit einem Barkeeper zu tun, der hatte solche Experimente gemacht. Aber gut, okay, die Nebenwirkungen, die haben meistens nur bis zum nächsten Morgen angehalten. Genau. Ne?
Also in unserem Fall ist es so, der Arzt kann natürlich nur über Dinge aufklären, von denen er Kenntnis hat. Ja. Und wenn er praktisch nicht mal auf Thrombosen und Thrombozytopenie hingewiesen wird, dann kann er natürlich darüber auch nicht aufklären. Ich habe andere Fälle, die ich auch anders ansetze, weil ich dort sage, das ist ein Staatshaftungsanspruch. Das bedeutet, der Arzt ist in einer funktionell öffentlich-rechtlichen Tätigkeit tätig, weil in einem Impfzentrum zum Beispiel, weil er für die Gefahrenabwehr des Staates tätig wird und deshalb haftet nicht der Arzt, sondern der Staat. Argumente, die auch dafür helfen, ist, dass der Arzt ja praktisch keine Therapiefreiheit hat. Der kann gar nicht sagen, hör mal zu, wir lassen das lieber, weil Montag wird eben AstraZeneca geimpft, Mittwoch Moderna und Dienstag BioNTech, sondern der ist weg. Und der Patient hat auch keine Arztwahlfreiheit mehr in einem Impfzentrum, weil er praktisch den Arzt nehmen muss, der da kommt. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass der Staat eben für sowas haften muss.
Ja, schön. Und das sind wir eigentlich, der Staat, ne? Also ja. Die Menschen, von denen jetzt einige Abgesandte das Geld einsammeln. Im Grunde ist das ja gar nicht so eine gute Nachricht, wenn der Staat am Ende belangt wird, weil es sollte ja entweder mindestens an die Hersteller oder an die Ärzte gehen. Wobei jetzt in Ihrem Fall, da geht es ja an die Hersteller
da geht's,
direkt.
Da ne? geht es praktisch an die Hersteller direkt, ja, was in 84 AMG auch so vorgesehen ist.
Ja, nochmal ganz kurz ein paar Fragen speziell zu diesem Fall. Ihr Klient, wie stand der denn überhaupt zur Impfung, als das Ganze passiert ist? War es ein großer Gläubiger oder hat das gemacht, weil er zur Arbeit musste deswegen? Was war der Grund, weswegen sich Ihr Klient hat impfen lassen oder Ihre Klientin?
Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich der Anwalt bin und nicht die Mandantin. Aber ich weiß natürlich, was wir im Verfahren vorgetragen haben. Und da war es so, dass der Arbeitgeber praktisch in der Diakonie angewiesen hat, dass alle Mitarbeiter geimpft werden sollen. Und, und zu dem Zeitpunkt waren auch keine schweren Impfungen bekannt. Und die Mandantin hat das praktisch gemacht, weil sie davon ausging, also weil sie nicht auffallen wollte und weil sie nicht davon ausging, dass die dass die Risiken relativ gering sind, ja. Mhm. Also sie selbst hatte jedenfalls keine Angst, an Corona zu erkranken und hatte eigentlich auch den inneren Gedanken, dass sie ohnehin auf natürlicher Basis immunisiert werden kann. Wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, ist das zwangsläufig so. Und gehört jetzt nicht zu den Panikmenschen, die davon ausgingen, sie würde daran sterben. was also eben auch in der Altersgruppe doch sehr selten, also wir haben vorgetragen, unter 1% überhaupt der Fall ist.
Also ich bin da mal wieder tief berührt von dem Werk Gottes. Ich glaube, Diakonie ist doch etwas Religiöses. Und die hatten dann zu ihren Angestellten gesagt, geht hin und lasset euch impfen, ja? Habe ich schon richtig verstanden.
Ich will das nicht weiter kommentieren.
Gut, nein, hin und wieder kommentiere ich auch etwas. Das ist klar, das ist nicht ihre Aufgabe als Anwalt. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt hin und wieder mal schmunzel oder etwas lache, dann ist da trotzdem eine gewisse Ironie und auch eine gewisse Wut hinter, ne? Mit der ich glaube, das verarbeiten viele. Soll jetzt keiner denken, ich mache mich da über diese Geschichte lustig, weil von dieser Frau, da ist das Leben einfach zerstört. Also machen wir uns nichts vor. Und von vielen anderen, weil deren Arbeitgeber gesagt haben, sie sollen sich impfen lassen. Und hier handelt es sich jetzt noch um eine kirchliche Einrichtung. Und das ist schon etwas, muss ich sagen, da spüre ich richtig Wut im Bauch, wenn ich das höre. Das wollte ich nochmal erwähnen.
Wenn ich die romantische Geschichte noch ein bisschen traurig ausschmücken darf.
Ja.
Wir wissen ja, wie das weitergegangen ist, nämlich mit der Impfpflicht. Sie ahnen schon, meine Mandantin war nicht bereit, sich ein zweites Mal impfen zu lassen, nachdem sie beim ersten Mal fast gestorben wäre, was dazu geführt hat, dass sie am Schluss einen Aufhebungsvertrag unterschreiben musste, weil sie eben nicht doppelt geimpft war und nicht weiterarbeiten konnte.
Das ist unfassbar.
Das ist Deutschland. Also muss man auch sagen, also die medizinische Selbstbestimmung folgt aus den Grundrechten. Der Staat darf unter gar keinen Umständen in den Körper eingreifen und auch eine Umgehung durch also psychosozialen Druck und auch durch konkrete Maßnahmen ist aus meiner Sicht klar verfassungswidrig von Anfang an.
Ja.
Ja, also alles, was praktisch der Manipulation dient, und es ist ja im Grunde genommen auch eine Manipulation, zu sagen, musst du dann oder kannst du deinen Job nicht mehr fortsetzen, wenn du dich nicht impfen lässt, das ist schon heftig. Und aus meiner Sicht auch völlig unverhältnismäßig bei einem ungetesteten Impfstoff, wo man nicht weiß, welche Wirkung das haben kann. Also ich will es nicht beschreien, aber wenn ich jetzt verrückt wäre, würde ich sagen, was ist, wenn eine 24-jährige Polizistin eines Tages ein Kind bekommt und dann ist es wie bei Contagan, wo kurze Arme rauskommen oder irgendeine Veränderung stattfindet, die man vorher nicht gesehen hat. Das wäre schon sehr, sehr krass, weil man das eben von Anfang an nicht abschätzen kann, ist das aus meiner Sicht automatisch unverhältnismäßig. Außerdem ist es hier eine Prophylaxe und jeder kann selber entscheiden, ob er auf natürlichem Wege infiziert wird oder versucht, in irgendeiner Weise mit einer Impfung einen Benefit zu erlangen.
Ich wollte nur sagen, also das müssen an dieser Stelle einige Menschen wirklich so einiges mit ihrem Gewissen abklären. Die werden wahrscheinlich, ich schätze mal, jeder, der das jetzt hier hören wird oder der davon mitbekommt, der irgendwann mal gesagt hat, du musst dich impfen lassen und der damit ein Leben zerstört hat, der muss ja jetzt mit klarkommen. Die wenigsten werden sich das ja eingestehen, da gehe ich mal von aus. Ja, wäre abschließend noch etwas Perspektivisches zu erwähnen? Also was erwarten Sie oder wird es dann noch weitere Nachrichten aus Ihrem Fall geben oder ist der jetzt abgeschlossen?
Also der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die Auskunftsklage ist praktisch zu Ende, aber der Schadensersatz- und Schmerzensgeldprozess läuft noch weiter. Und jetzt wird ein Gutachten eingeholt, was locker auch 1 oder 2 Jahre dauern kann. Und danach wird bewertet, ob eine positive Risiko-Nutzen-Abwägung für das Medikament vorlag und ob vielleicht auch der Kennzeichnungsverstoß vorliegt, wenn Verdachtsfälle nicht mit im Beipackzettel standen, vereinfacht ausgedrückt. Und das kann also noch einen langen Atem erfordern.
Ja, aber da die Sache jetzt ihren Lauf genommen hat, können die nachher jetzt auch nicht mehr auf Verjährung oder so plädieren, ne? Also
durch das Verfahren selbst ist die Verjährung gestoppt.
Gut, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Genau. Das ist schon mal beruhigend, dass das jetzt am Laufen ist. Ja, also dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich, Herr Löschner, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und ja, ich hoffe dann in ein, zwei Jahren wieder was von Ihnen zu hören, vielleicht sogar früher, wer weiß, ne?
Vielleicht früher. Vielen, vielen Dank und viele Grüße an die Hörer.
Ja, danke. Das war Oliver Schindler im Gespräch mit Volker Löschner. Volker Löschner ist der Anwalt, der die erste Auskunftsklage in Deutschland gegen einen Impfhersteller durchgesetzt hat. Ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke, dass ihr uns zuhört.